SWR 2 Glauben.
Am Strand von Florida ging sie spazieren.
Das war schon so ein Zeichen, ein Symbol der Selbstbestimmung und der Freiheit und halt auch des Wohlfühlens, ja.
8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen?
Eine wirkliche Sensation. Wir hatten dann auch schon Fernsehen, dann kamen natürlich abends dann so Bilder, wie dann halt Mode. Hübschen da mit dem neuen Bikini da rumliefen und so weiter. Das war eher so ein bisschen skandalös. Hab mich auch daran erfreut, das muss man natürlich sagen.
1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei?
Vous avez un plaisir immense.
Bedenken Sie doch, eine Frau im Bikini ist wie ein unerwartetes Geschenk. Schon das Auspacken macht Freude.
Sie
hieb sie weg und vor Schreck gleich ins Wasser. Dabei ertrank sie beinahe noch im Meer.
Eine Freundin von mir sagte noch, auch eine Türkin, fühlst du dich denn wohl da drin? Schämst du dich denn gar nicht, dass du jetzt so bauchfrei bist und so weiter?
Er war schick und er war so modern.
Ich kann mich genau an meinen ersten Bikini erinnern. Schöne Rüschen und Blümchen.
Ich habe schon immer Bikinis getragen und trage sie gern.
Es ist heute doch so besser, dass es Bikinis gibt, dass die Mode doch etwas freier geworden ist.
Ja, in Venedig war gerade Biennale. Ein Fotograf, der
75 Jahre Bikini. Die Moral um ein Stück Stoff. Ein Feature von Rosa Omeniaka Prado.
8, 9, 10. Na, was gab's denn da zu sehen?
Es war ihr Itzi-Pizzi-Dini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi-Pizzi-Dini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn.
Die 20-jährige Alena hat ein Dutzend Bikinis im Schrank. Rot, grün, gelb, mit Trägern, ohne Träger, gemusterte, einfarbige.
Ich finde es interessant, wie sehr sich das Blatt sozusagen gewendet hat in so einer kurzen Zeit, also von 30 Jahren. Heute ist jeder gewohnt, am Strand jemanden im Bikini zu sehen. Und es ist einfach das Normalste auf der Welt, dass jeder eine Auswahl an Bikinis einfach im Schrank hat.
Auch diese junge Mutter kennt an sich ein Leben ohne Bikini überhaupt nicht.
Ich habe schon immer Bikinis getragen, ja, und trage sie gern. Ich mache ja viel Sport, ja, ich gehe tauchen, ich gehe schwimmen, ja, und springe auch rein. Und ich habe schon immer nur Bikinis getragen. Ich brauche Wasser an der Haut.
Doch was für viele Frauen heute normal ist, musste hart erkämpft werden. Wir blicken zurück. 75 Jahre. Reisen gedanklich nach Paris in die 40er Jahre. Wir schreiben den 5. Juli 1946, Sommer in der Nachkriegszeit. Modedesigner Louis Réard präsentiert im Rahmen einer Bademodenschau im Pariser Schwimmbad Moniteur den ersten Bikini. 4 kleine Stoffecken und ein Stück Kordell, bedruckt mit Zeitungsausschnitten. So sah er aus, der erste Bikini der Welt. Vorgeführt von der Nackttänzerin Micheline Bernardini. Sie war nämlich die Einzige, die den Mut aufbrachte, den knappen Zweiteiler anzuziehen und der Öffentlichkeit zu zeigen. Andere Mannequins weigerten sich. Zu gewagt, zu viel nackte Haut, eine reine Provokation, hieß es. Die Präsentation des ersten Bikinis löste einen regelrechten Skandal aus. Auch der Designer selbst musste sich starker Kritik aussetzen, erinnerte er sich Jahre später.
Religiöse Kreise forderten, das Ding muss verboten werden. Sogar mein Hauswirt machte mir Ärger. Er war prüde und wollte nicht, dass sich Mädchen spärlich bekleiden. Deshalb musste ich ausziehen.
Seine Kreation schlug wie eine Bombe ein. Und das war Louis Réard bewusst. Ja, sogar von ihm geplant. Der Bikini sollte nämlich auf eine reale Bombe aufmerksam machen, auf der anderen Seite der Welt.
3, 2, 1.
Das Bikini-Atoll. Nur 4 Tage vor Louis Réards Präsentation in Paris hatten die USA ihre Atombombentests auf den Pazifikinseln durchgeführt.
Jetzt flammt ferne am morgendunklen Horizont hinter dem Horizont ein Licht von 500 Sonnen auf. Die berühmte Pilzform entsteht in einem 10-mal größeren Ausmaß als man je zuvor gesehen. Seewasser und Sand und Korallentrümmer werden mit unfassbarer Schnelligkeit in die Explosion mit hineingerissen.
Medien aus aller Welt berichteten über den Atombombentest, über den neu vorgestellten Badezweiteiler. schwiegen sie sich bewusst aus. Selbst die berühmte Modezeitschrift Vogue brauchte Jahre, um über den Bikini zu berichten. Für Louis Réard war aber klar, das Bikini-Atoll, das durch die Atombombentests in aller Welt bekannt wurde, sollte Namensgeber für seinen spektakulären Zweiteiler sein. Auch ohne große mediale Aufmerksamkeit ging die Nachricht von einem derart skandalösen Kleidungsstück in den darauffolgenden Tagen wie ein Lauffeuer um die Welt. Frauen, die es wagten, beim Baden gegen die strengen Kleidervorschriften zu verstoßen, mussten mit Denunzierungen und Bestrafungen rechnen, sagt Alexandra Regiert vom Bikini Art Museum in Bad Rappenau im Kraichgau bei Heilbronn. Übrigens das erste und einzige Bikini-Museum der Welt. Das Entblößen des weiblichen Bauchs galt damals noch als große Sittenlosigkeit, sagt die Kulturwissenschaftlerin.
Es gab zwar schon ab den 30er Jahren sogenannte Zweiteiler, die haben allerdings noch den Bauchnabel bedeckt. Also das Revolutionäre am Bikini war ja, dass er den Bauchnabel freigelegt hat. Und der Bauchnabel war damals noch verpönt und der weibliche Körper sehr stark stigmatisiert. Und deshalb dauerte es dann auch noch bis in die 60er Jahre hinein, also im Zuge der sexuellen Revolution, bis der Bikini dann auch in der breiten Bevölkerung etabliert war.
Gerade die Bademode sei ein guter Indikator für gesellschaftliche und politische Entwicklungen und um den Prozess der Emanzipation der Frau zu dokumentieren, erklärt die Expertin weiter. Um den Aufruhr rund um den Bikini zu verstehen, um nachzuvollziehen, warum er so viel Gegenwind bekam, muss man in die Geschichte der Bademode blicken.
Weil man eben sehr schön sieht, wie eben im Laufe der Jahrhunderte auch Stoffschichten schrumpften. Im 18. Jahrhundert haben wir eben noch diese langen, mehrschichtigen Badegewänder mit Strümpfen, mit Haube, mit Korsett. Und infolge der ersten Welle der Frauenbewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kann man sehr schön erkennen, dass eben auch Frauen teilweise einteilige Badeanzüge trugen, die zuvor nur den männlichen Badegästen erlaubt waren zu tragen.
Frauen, die es wagten, im Schwimmbad, am Badesee oder am Strand gegen die strengen Kleidervorschriften zu verstoßen, mussten mit Strafen rechnen, bis hin zu Gefängnis.
Ein bekanntes Beispiel für diesen Befreiungsprozess ist die australische Schwimmsportlerin Annette Kellerman. Die wurde im Jahr 1907 am Strand von Boston verhaftet, weil sie einen Einteiler trug, also ein Badekostüm, das eigentlich den Herren vorbehalten war, weil sie sich darin besser bewegen konnte, besser schwimmen konnte. Und sie hat auch gesagt, sie kann nicht mit einer Wäscheleine am Körper zum Trainieren gehen. Und dann wurde sie tatsächlich verhaftet, aber freigesprochen. Also ihr wurde dann auch das Recht zugesprochen, diese Badeanzüge zu tragen, angesichts der hohen Zahl von Frauen, die eben schon ertrunken sind. Weil natürlich, wenn man im offenen Meer badet und diese langen, schweren Kleider trägt, wird man sehr schnell unter Wasser gezogen. Und das ist dann in vielen Fällen nicht sehr gut ausgegangen.
Nun ging es beim Bikini weniger um die Gefahr zu ertrinken, als vielmehr um die Selbstbestimmung der Frau, um das eigene Recht zu entscheiden, wie viel Haut sie zeigen möchte und um die Ästhetik des weiblichen Körpers ohne Tabus. Eine völlig neue soziale Dimension, die in den 1940er, 50er Jahren noch der Zeit weit voraus war. So wurde der neue Bikini erstmals regelrecht verpönt. Allen voran von der katholischen Kirche. In Ländern wie Spanien oder Italien wurde der Zweiteiler verboten. Und im brasilianischen Rio de Janeiro, wo heute ein Bikini keinen Faden zu viel haben darf, gründete sich sogar ein Anti-Bikini-Verein. Jessica Albrecht vom Institut für Religionswissenschaft und interkulturelle Theologie der Universität Heidelberg hat sich mit der Verbindung von Frauenkörper, Kleidung und Religion wissenschaftlich auseinandergesetzt.
Religion spielt wie ganz viele andere gesellschaftliche Gruppierungen eine große Rolle, wenn es darum geht, welche Kleidung oder welches Auftreten von Menschen wird denn als richtig oder falsch wahrgenommen. Und von Seiten der katholischen Kirche wurde vielleicht gesehen, dass dieser weibliche Körper, der in der katholischen Kirche und auch in anderen Religionen oftmals als zu schützendes oder zu bewahrendes Gut gesehen wird oder eben nicht in der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Wenn das auf einmal passiert, dass das, was vorher die Macht, die Kirche hatte, zu sagen, nein, das darf so nicht in die Öffentlichkeit, das ist Teil vom Privaten. Das auf einmal würde durchquert und dann fand so eine Machtverschiebung statt, die so nicht gewollt war.
Der Bikini stellte für die Kirche also eine Gefahr dar, so die Religionswissenschaftlerin. Letztendlich aber musste sie sich den Liberalisierungsprozessen anpassen.
Religionen sind ja nicht statisch festgeschrieben, sondern verändern sich ja mit der Gesellschaft mit. Auch manchmal vielleicht ein bisschen hinterher, aber auf jeden Fall ist ja dieser Druck von der Gesellschaft da, sich auch zu verändern. Und das sieht man da auch. Also natürlich dauert das eine Zeit, aber man sieht ja dann, dass mit Beginn des Bikinis und allgemein mehr Freizügigkeit in Bezug auf den weiblichen Körper dann auch so eine andere gesellschaftliche Wahrnehmung stattgefunden hat, wo es dann irgendwann nicht mehr möglich war, einen so starken Gegenwind dagegen loszutreten.
Und es gab wohl schon Zeiten, in denen die Gesellschaft freizügiger war. Die im Jahr 1946 als so skandalös geltende Kreation von Louis Réard ist eigentlich schon viel älter. Ähnliche Zweiteiler für Frauen gab es nämlich bereits in der Antike. Wandmalereien und Mosaike in römischen Villen aus dem 4. Jahrhundert nach Christus zeigen Frauen in knappen Höschen und mit Brustbändern. Das erinnert sehr stark an die heutigen Bikinis. Davon wollte man aber in den prüden 40er und 50er Jahren nichts wissen. Karl Jung ist der katholische Dekan in Mannheim. Er begründet die zunächst radikale Haltung der Kirche gegenüber dem Bikini so.
Immer wenn es eine Umstellung gibt, eine Änderung, da ist die Rolle der Kirche, zumindest mal gute Fragen zu stellen oder Hinweise zu geben. Schau mal, wie du als Mensch lebst, was du machst, wenn das gut ist, wenn du das auch begründen kannst, wenn das in eine, ich sage jetzt mal, ethische Ordnung auch gut eingebunden werden kann, dann kann man so einen Weg gehen. Aber stell auch diese Frage und schau immer auch, was macht es mit der Würde des Menschen. Die Bademode war vorher anders, jetzt war es so. Es wurde viel mehr Haut gezeigt. Da muss man sich zuerst mal dann dran gewöhnen.
Ein Prozess, den die Gesellschaft brauchte, so der Dekan weiter, und der auch vollzogen wurde.
Wenn der Bikini vor 75 Jahren zum ersten Mal öffentlich vorgestellt wurde, dann hat es ein paar Jahre gebraucht. Aber schon, würde ich sagen, in den 60er, 70er Jahren ist es dann auch gesellschaftlich schon völlig konform gewesen. Da gibt es, glaube ich, keine kirchlichen Widersprüche mehr.
Doch bis hierhin gab es viele Auseinandersetzungen, denn der Kampf war letztendlich viel mehr als ein Streit um ein Stückchen Stoff. Ende der 60er Jahren im Zuge der sexuellen Revolution wurde der Bikini neben dem Minirock zum emanzipatorischen Statement. An vielen Seen und Stränden waren immer mehr Bikinis zu sehen. Frauen zeigten damit, wir entscheiden, wir bestimmen über unsere Kleidung. Daran kann sich die 74-jährige Schriftstellerin und Krimiautorin Lilo Beil aus Birkenau bei Weinheim gut erinnern.
Das war schon so ein Zeichen, ein Symbol der Selbstbestimmung und der Freiheit und halt auch des Wohlfühlens. Ja. Also ich habe mich immer im Bikini unwahrscheinlich wohl gefühlt. Ich trage seit gut 55 Jahren Bikini und ich weiß, dass zum Beispiel meine Tanten in Heidelberg sich mehr aufgeregt haben über meine Miniröcke. Also ich habe Miniröcke getragen bis um das Kinn.
Auch Ehemann Siggi erinnert sich an die Anfänge des Bikinis.
Es war natürlich schon auch aufregend. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass der Übergang vom gesamten Badeanzug zum Bikini, ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das doch mal eine wirkliche Sensation war. War natürlich im Fernsehen, wir hatten dann auch schon Fernsehen, dann kamen natürlich abends dann so Bilder, wie dann halt Modehübschen da mit einem neuen Bikini da rumliefen und so weiter. Meine Mutter war da ziemlich streng und da hat sie natürlich auch ihre Kommentare dazu gelassen, was da Bikinis anbetrifft und so. Also das war nichts zu ihrer großen Freude, muss ich sagen. Es war eher so ein bisschen skandalös.
Lilo Beil wuchs mit ihren Schwestern in der Südpfalz auf, als Tochter eines evangelischen Pfarrers, in einem eher liberalen Umfeld. Das machte es für sie einfacher, die neueste Mode zu verfolgen, mit ihr mitzugehen, sie anzunehmen. Darüber schätzt sie sich glücklich.
Mein Vater, also der hätte uns nie verboten, ein Bikini anzuziehen. Aber im Dorf ging halt alles ein bisschen langsamer. Und so habe ich quasi meinen ersten Bikini gehabt, als ich studiert habe. Und das war so 1966, als ich die erste Auslandsfahrt gemacht habe, in Spanien dann. Und da habe ich meinen ersten Bikini getragen.
Musik. Der Strand an der spanischen Costa Brava, gerade in den 60er und 70er Jahren sehr beliebt bei deutschen Touristinnen und Touristen. Doch zwei Welten prallten aufeinander. Während die ausländischen Gäste am Strand ihre Bikinis bereits vorführten, war in dem konservativen, von Franco regierten Spanien der Bikini für die spanischen Frauen noch fast tabu. Lilo Beil erinnert sich aber, dass auch viele ihrer Freundinnen beim Urlaub am Meer noch nicht beim Bikini angekommen waren.
Gerade mit den Freundinnen, mit denen wir an der Costa Brava damals waren, da habe ich auf dem Foto gesehen, ach, die war doch immer so schick und alles, aber die hat einen Einteiler getragen. Die haben ein bisschen Angst gehabt, den Ruf zu verlieren oder irgendwas. Ich weiß es nicht, was es war. Und ich daneben habe den Bikini und habe nie einen Badeanzug gehabt, weil mir Bikini einfach besser gefällt. Ich bleibe beim Bikini, bis ich 100 bin.
Sehr zur Freude von Ehemann Sigi. Der 77-Jährige ist davon überzeugt, dass der Bikini in der Geschichte der Emanzipation der Frau eine wichtige Bedeutung hat.
Da war ich immer jemand, der das absolut unterstützt hat und habe mich auch daran erfreut. Das muss man natürlich sagen, braucht man ja nicht zu verschweigen, dass einem das auch gefallen hat. Also ich finde das insgesamt auf jeden Fall eine gute Entwicklung, die damals angefangen hat. Eine äußere Erscheinung einer Entwicklung, die ja viel tiefer geht eigentlich, ne? Mit der Befreiung der Frau und so weiter. Es hat mit diesen äußeren Dingen angefangen und hat sich natürlich über weite Strecken der Gesellschaft weiterentwickelt.
Die jungen Bikini-Trägerinnen der 60er Jahre hatten prominente Vorbilder mit viel Sexappeal, zum Beispiel Brigitte Bardot und Marilyn Monroe. Weltweit berühmt machte den Bikini allerdings Ursula Andress als Gespielin von 007.
Underneath the mango tree, my honey and me.
Wer singt da? Was tun Sie auf der Insel? Suchen Sie Muscheln?
Nein, hübsche Mädchen.
Bleiben Sie, wo Sie sind.
1962 steigt das allererste Bond-Girl Ursula Andress in einem weißen Bikini aus den Wellen des Meeres, beobachtet von Sean Connery als James Bond und von Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern in den Kinos. Die Filmszene ging um die Welt. Der Startschuss für die Verbreitung des Bikinis war gegeben.
Die Caballeros am Copacabana, die rannten ihr immer zu hinterher.
Ursula Andress und ihr legendärer weißer Zweiteiler haben für Alaina wenig Bedeutung. Sie gehört zu einer Generation, die die Emanzipation der Frauen fast als selbstverständlich ansieht. Genauso selbstverständlich wie den Bikini. Die 20-jährige BWL-Studentin aus Heidelberg kennt ihr Leben ohne den zweiteiligen Badeanzug nicht und kann sich kaum vorstellen, dass er es anfangs so schwer hatte.
Bei mir war es ein Selbstverständnis, dass man einfach ein Bikini trägt. Auch als Baby hatte ich immer so Baby-Bikinis und so weiter an. Das war einfach normal. Und auch all meine Freunde, also alle Leute eigentlich, mit denen ich immer Zeit verbracht habe, hatten immer ein Bikini an, also die Mädels. Das ist einfach Normalität für alle eigentlich.
Auch Alenas Mutter, Lale Dieler, hat ein halbes Dutzend ganz unterschiedlicher Bikinis im Schrank. Aber das war nicht immer so. Lale ist in Istanbul geboren. Mit 2 Jahren kam sie mit ihren Eltern nach Deutschland, nach Neckarbischofsheim bei Sinsheim, wuchs dort mit der türkischen und der deutschen Kultur auf. Die 50-Jährige kann sich gut an ihren ersten Bikini erinnern.
Das war in den 80ern, ich glaube 84. Da war ich 14 Jahre alt, habe ich mir meinen ersten Bikini gekauft in der Türkei. Aber ich habe mich nicht wirklich getraut, das auch anzuziehen zuerst mal. Also es war ja unüblich. Man hat ja mehr Haut gezeigt und musste zuerst an den Strand und habe gesehen, okay, die ganzen jungen Mädchen, die meisten haben ein Bikini an und die älteren Damen, die verheiratet waren, die hatten fast alle einen Badeanzug an.
Lale selbst wuchs in einem liberalen Umfeld auf. Bikini zu tragen war ihr als junges Mädchen von zu Hause aus von Anfang an erlaubt. Anders sah es aber bei vielen ihrer türkeistämmigen Freundinnen aus.
Ich kann mich sogar erinnern, dass ich Mitte der 80er, wir im Freibad waren, dass ich aus Solidarität gegenüber meinen türkischen Freundinnen auch ganz bewusst einen Badeanzug angezogen habe und kein Bikini, dass man nicht auffällt oder dass die sich auch wohlfühlen. Und für mich war beides ja gleich. Ich weiß noch, eine Freundin von mir sagte noch, ja, wie fühlst du dich denn? Kannst du das denn anziehen? Fühlst du dich denn wohl da drin? Schämst du dich denn gar nicht, dass du jetzt so bauchfrei bist und so weiter? Aber ja, ich habe seitdem immer ein Bikini an. Sogar jetzt mit 50 trage ich immer noch ein Bikini, weil ich das so gewohnt bin. Und so viel Bräune wie möglich zu bekommen.
Die Bademode war also Indiz dafür, wer modern oder liberal war und wer nicht. Und zwar in der Türkei, wo Lale Diler oft im Sommer war, aber auch in Deutschland, wo sie lebte.
Ich denke schon, dass es damals sehr viel mit Selbstbewusstsein und auch Freiheit zu tun hatte. Dass eine Frau selbst entscheiden konnte, wie viel Stoff sie an ihrem Körper tragen möchte oder nicht. Und das war schon eine andere Zeit, als es heute ist. Es hatte eine Bedeutung.
Ja, es ging um die Befreiung der Frau, um ihr Recht auf Selbstbestimmung, um Gleichberechtigung. Inzwischen gibt es unzählige Namen, Formen und Variationen des Bikinis. Mikrokini, Tankini, Monokini, Mixkini, Burkini. In welcher Bademode sich die Frauen zeigen möchten, sollte jeder Einzelnen überlassen werden, ohne fremden Einfluss, Zwänge oder Beurteilung, betont die 20-jährige Alena.
Auch heutzutage, wenn ich bei Bekannten oder Freunden von mir, die jetzt vielleicht etwas konservativer sind und immer noch, also heutzutage immer noch nicht beim Bikini angekommen sind, würde ich niemals aus Solidarität dann meinen eigenen Körper für die bedecken. Jeder kann das selber entscheiden, wenn die sagen, sie fühlen sich unwohl oder möchten aus kulturellen oder religiösen oder was weiß ich was für Gründen das nicht anziehen, dann akzeptiere ich das. Und dann müssen die, finde ich, genauso akzeptieren, dass ich mein Bikini tragen will, weil das für mich was Passendes ist. Und da soll einfach niemand den anderen beurteilen, meiner Meinung nach, sondern einfach leben und leben lassen.
Ja, in Venedig war gerade Biennale, ein Fotograf, der hielt sie für einen Star. Doch in der Zeitung stand später zu lesen, dass der Bikini nur schuld daran war.
Früher skandalös, heute Alltag, zumindest an den Stränden Europas. Der Bikini ist nicht mehr aus der Bademode wegzudenken. Trotzdem sorgt er heute noch für gesellschaftliche Diskussionen. Zum Beispiel, wenn der Zweiteiler sein Terrain Sonne, Urlaub, Pool oder Strand verlässt. Darauf macht Kulturwissenschaftlerin Alexandra Regiert beim Forum Befreiung kontra Sexismus des Bikini Arts Museums aufmerksam.
Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, sich zu fragen, in welchem Kontext werden denn diese Bilder von leicht bekleideten Frauen im Bikini beispielsweise gezeigt? Also geschieht es im Rahmen einer Werbung für Automobilhersteller oder Elektrogerätehersteller oder ist es eine Reklame für eine Bikini-Bademodenfirma beispielsweise?
Die zweitbeste Figur in Italien. So warb Fiat in den 60er Jahren für ein Cabrio. Zu sehen, im Vordergrund eine Frau im Bikini, lediglich als Blickfang, hinten das Auto. Ähnliches machte Lexus noch im Jahr 2021. Auf dem Werbeplakat sieht man vorne das Model im Bikini, hinten das Auto, für das eigentlich geworben wird. Sogar eine Tierfutterfirma aus Mecklenburg-Vorpommern warb 2015 mit dem Foto eines Models im Bikini neben Hund und Katze mit dem Slogan »Frischfleisch gibt's bei uns«. Sexismus in Reinform. Alexandra Regiert kann nur den Kopf schütteln.
Ich glaube, das ist auch eine Frage, die müssen wir als Gesellschaft, als Kollektiv gemeinsam beantworten und uns die Frage stellen, ab wann Grenzen denn gezogen werden müssen und sollten, damit niemand verletzt wird oder in Verlegenheit gerät.
Die Sexualisierung des weiblichen Körpers, die Grenzziehung zwischen Sexismus und Befreiung. Das Thema rund um den Bikini ist an sich das gleiche wie vor 75 Jahren, als er erfunden wurde. Die Diskussion aktuell aber eine andere, nämlich der Missbrauch des Bikinis, die Befreiung der Frau als Ausrede für ein »Alles ist erlaubt«. Am Siegeszug des Bikinis ist allerdings nicht mehr zu rütteln.
Schön, dass es dich gibt. Ich mag nämlich keine Badeanzüge.
Vom ersten großen Gehalt einen ganz tollen Bikini gekauft, den mein Vater unmöglich fand, weil so viel Busen rauskam. Bin ja jetzt 72 und dann können Sie sich vorstellen, hat ja gerade 3 Jahre existiert, die Bikini. Also das war natürlich, aber du brauchst es unbedingt.
Ja, die Freiheit, locker, frisch und so.
Heute doch so besser, dass es Bikinis gibt, dass die Mode doch etwas freier geworden ist.
Man musste einen schönen Bikini haben
Und dann ist man da auf und ab flaniert und fand sich großartig.
Besser im Bikini wie im Badeanzug, ja.
Bikini spitzenmäßig nochmal 75 Jahre.